Ja, hallo, Maike.
Hallo, Timo.
Schön, dich hier wieder zu sehen nach einem Jahr. Na, Moment. Nein. April 2021, letzte Folge.
Ja, ist jetzt, was haben wir jetzt? März? Ja, fast ein Jahr.
Fast ein Jahr, aber ich muss sagen, zwischenzeitlich habe ich schon mal eine aufgenommen, aber die haben wir nie veröffentlicht, weil das war irgendwie nichts, oder?
Notcast,
oder? Genau. Es war ein nettes Gespräch mit einem Kollegen geführt, aber da haben wir irgendwie dann am Ende gemerkt, das war gar nicht so spannend eigentlich. So. Ja. Von daher sind wir jetzt hier wieder, ein Jahr später mit dem Adele Holzner Wasser.
Eigentlich wollte ich noch zur Tankstelle, weiß wie in guten Zeiten irgendwas mitbringen, aber ich hatte keine Zeit mehr, ne?
Ja, so wie man halt beschäftigt ist an diesem Sonntag.
Mit Dingen.
Ja, ich habe sowieso schon überlegt, wir können heute gar nicht so die übliche alte Nummer durchziehen, weil ich habe gar kein, ich habe kein Pschirembel da.
Ja, aber ich habe was mitgebracht.
Ja?
Das ist mir noch schnell eingefallen. Mein altes Intensiv, Mitschreibbuch, wo ich so geschrieben habe,
was
ist so hier, Intubation.
Sag mal her.
Und das habe ich,
so Maike in runden.
Ja.
Runden Buchstabenstickern. Ey, krass. Von,
also das ist jetzt nicht, das, was du gerade in der Hand hast, ist nicht von der Intensiv. Ich glaube, das ist von der Onko. Aber wenn du aufschlägst.
Chemo plus Port.
Ja, das war Onkologie.
Nadel ziehen, davor 10 Milliliter Nadel durchspülen. Kleber lösen, Patient unter der Haut festhalten. Hä?
Port, nicht Patient.
Ah, Port unter der Haut festhalten. Probleme bei Beatmung, Abfall der Oxygenierung, Piep erhöhen. Krass. Weißt du noch, was Piep ist?
Ja, das ist der,
Ja.
ich weiß es im Prinzip schon, aber ich kann es auch nicht mehr erklären. Das ist doch dieses...
Ja.
dieser Piep halt. Nee, was halt noch immer dieses Plateau, das noch bleibt.
Nachdem man ausgeatmet
hat. Ja, oder?
Der Positive End Expiratory Pressure, also der Druck, der in der Lunge verbleibt nach der Ausatmung.
Ja, genau.
Und da hast du dir so mitgeschrieben, was die Patienten hatten oder was du so gelernt hast?
Nein, das war eigentlich, was ich halt wissen musste, weißt du? Also so wie der, das hatte ich immer in meiner Kitteltasche. Wenn ich dann, weißt du, wenn es jetzt hieß, ja, Intubation, richt mal die Sachen und ich dann nicht mehr genau wusste oder unsicher war, dann wusste ich, okay, ich habe das Buch, ich kann nachgucken.
Und wie war das, du hast es dann aber abgebrochen, diese Weiterbildung oder?
Naja, ich bin ja schwanger geworden.
Der Blick, der gerade gepaart war mit dieser Antwort, ist ja auch immer köstlich gewesen.
Also ich hatte, ich bin halt schwanger geworden und musste dann halt aufhören und habe einfach danach nicht weitergemacht, weil das wäre, also das war schon sehr intensiv, das war ja berufsbegleitend, das heißt, ich habe ganzen Wortspiel. Ja. Ich hatte ganz normal Dienst und nach dem Schichtdienst hatten wir dann teilweise, ich glaube, es war mal Montag, Dienstag, nach dem Frühdienst von 15 bis 18 Uhr noch Unterricht. Mhm. Und es war echt heftig und ja, dann habe ich halt nicht weitergemacht. Ist halt jetzt nicht so geworden. Also, aber ich muss sagen, ich kann mich an richtig viel noch erinnern. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, ich glaube, es wäre jetzt nicht bei null, sondern viel ist schon noch da, aber an vieles kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
Mhm.
Genau.
Ja, ich bin jetzt auch ja in anderen Krankenhäusern rumgekommen tatsächlich. Ist schon echt verrückt, wie verschieden das läuft in den Kliniken und so, wie unterschiedlich die auch ausgestattet sind oder wie da die Abläufe einfach sind, ja. Mit welchen Informationssystemen die arbeiten, so. Am coolsten finde ich immer die Rohrpost.
Das ist halt, ja, ein echt lustiges, System.
Ja, hattest du das mal in Benutzung?
Ja, klar. Also als ich in dem besagten Krankenhaus meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir das auch. Und da war das noch so, dass du echt noch, ich weiß gar nicht, von was nutzt man jetzt noch die Rohrpost?
Ja, für die Blut.
Ach, immer noch?
Ja, dass die halt schnell ins Labor kommen.
Die Blutgruppe.
Nee, die Proben. Ach, also einfach.
Ja, genau.
In der Notaufnahme da, wo ich war, da war ja auf jeden Fall bei jedem internistischen Patienten eigentlich eine Blutentnahme gemacht worden irgendwie. Ja, und da immer regelmäßig, alle halbe Stunde da mit der Rohrpost die Dinger ins Labor geschickt.
Ah, okay. Also auf Station war es dann irgendwann nicht mehr so. Da hat man dann, also was haben wir per Rohrpost? Die Essenskarten damals noch, die man so ausfüllen musste. Und halt Blut.
Ja.
Aber nur abends, glaube ich, wenn es sich nicht gelohnt hat, jetzt extra zum Labor zu gehen.
Ja.
Aber so ein witziges Ding halt, dass es das noch gibt und dass es auch noch genützt wird. Irgendwie schon lustig. Ja, mit Druckluft, glaube ich, oder? Du musst ja dann in der Rohrbombe, du machst es ja dann auf und dann stellst du doch, wie war das doch, da gibst du Kapseln, oder?
Genau, und dann tust du das in diese Vorrichtung rein, machst den Deckel zu, dann drückst du nur Oder nee, genau. Bei uns war das so, dass du an der Ding, genau, das so drehen
so
musst.
Dreh, ja.
Da, je nachdem, wo es hin muss.
R7, dann war das Labor oder so. Ja, und dann
genau,
war so,
genau. Und ich frage mich nicht, wie das funktionieren soll. Ich kenne auf jeden Fall jetzt jemand kennengelernt, der hat das entwickelt. Der hat so,
echt?
Also nicht genau das, aber so halt ein, okay, Rohrpostsystem für ein Krankenhaus entwickelt und es irgendwie designmäßig verbessert. Das war auch,
weil eigentlich ist es schon cool, ja. Du sparst dir einfach halt Laufwege.
Ja, ich hätte es auch gern hier zu Hause.
Ja, oder so verwässert. Wäsche, weißt du, von oben aus dem Bad, ja, so ein Rohpost oder so ein Kanal, weißt du,
ja, einfach, oder auch für Müll.
Oder für Müll.
Wie cool wäre das, wenn es das so in der Stadt gäbe, ja. Ich tue meinen Plastikmüll einfach so in so Tütenbehälter, ähnliche Dinge oder halt auch in so Rohrpost-Dinger und dann flumm gehen die weg und dann kommen die leeren wieder, weißt du, und dann wird es so direkt sortiert.
Oder du hast halt praktisch, jeder hat in seiner Küche halt praktisch so drei so so Öffnungen,
ja,
für halt Papiermüll und irgendwie anderes. Und es hat jedes Haus schon. Und du hast diese ganzen Mülleimer nicht mehr. Du musst einfach nur da rein. Und
Patent angemeldet.
Aber nee, ich glaube, das gibt's schon. Ich habe irgendwann mal was angeguckt, wo es, ich weiß nicht, war es in Holland, wo es so unter der Stadt so ein Müllsystem gibt.
Ich weiß nicht, cool,
aber das wäre schon cool.
Ja, ist ja bestimmt mega teuer und fehleranfällig. Deshalb gibt's das noch nicht. Aber
ich finde witzig, dass das besagte Krankenhaus das immer noch nützt.
Ja,
weil klar, irgendwie ist es ja so ein bisschen verstaubt, dieses System oder so, aber
ganz krass sind auch diese Aktenaufbewahrungsschränke, wo du so, wie diese Garagen, wo Autos so rumrotiert werden, weißt du, so, du gehst da
du
so
meinst
dran.
Unten im Archiv?
Ja, da wahrscheinlich auch, aber das gibt's auch in der Notaufnahme,
ah,
da gibt's auch echt so einen Schrank,
ah,
da kannst du Patientenakten
genau
suchen, dann machst du und dann rotieren da so Kisten und Kisten und Kisten an Akten durch.
Warst du dann eigentlich auch mal in der Prosektur? Prosekur? Nee, Prosektur.
Jetzt, oh, was ist denn die Prosektur? Da, wo die Läschen.
Die Läschen und wo auch
ja
die Kühlkammer, genau. Das
genau, da
ich
war
eigentlich
ich ja im Zuge meines Intensivpraktikums war ich da ja oft. Ne? Da hab schon immer wieder da halt auch die Corona-Toten hingebracht.
Okay.
Also das war schon auch krass, ja. Also das,
und
das
gibt es immer noch so, dass du in das U2 gehst und durch diesen fürchterlichen Heizungsgang, der so tief ist und die Rohre so und du schiebst da das Bett durch und gehst dann per Schlachteraufzug wieder nach oben?
Nee.
Nein?
Also ich bin mit der Leiche an der Cafeteria vorbeigefahren.
Das ist ja ekelhaft. Weißt du, dann kommst du gerade so morgens raus nach deinem Kaffee, so, und dann fährt der, du siehst ja gleich, dass es
so
eine Leiche ist.
Ja, mit so zwei, mit den Füßen unten so auf.
Auf der Zehen guckst du raus. Gibt es noch, dass das die Zehenkarte?
Ich habe das nicht gesehen. Nee.
Also,
aber ich.
Also, ich weiß, in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, da war es ganz easy, da ist einfach nur ein Kleber draufgeklebt. Und ich meine, in dem besagten Krankenhaus, da hatte man so eine Karte, die wurde an den großen Zehen praktisch so hingebunden.
Ja. Wie im Film halt.
Wie im Film.
Ich habe da nicht so viel Erinnerung dran auch. Das ist jetzt schon relativ lang her, aber halt, das war ja auch ungefähr von einem Jahr. Und ich habe eigentlich nur noch im Kopf, dass wir die halt weil das halt bei mir eigentlich ausschließlich Corona-Tote waren, immer in diese luftdichten Säcke da reingetan.
Ach du Scheiße.
Und dann haben wir die so aufeinander gestapelt. Das war krass. Und dann unten lagen halt schon zig von den Corona-Leichen. Ey, das war jetzt ganz abartig auch.
Also ich kenne, also bei uns war es halt so, dass du erstmal, du durftest halt nicht an der Cafeteria vorbei.
Wahrscheinlich aus besagtem Grund.
Genau.
Ja. Hat der Praktikant erstmal missachtet.
Oh, ups. Und dann musste man immer ins U2 runter.
Stell dir mal vor, du fährst da rein. Entschuldigung, wo ist denn hier die Leichenhalle? Die Küche kommt mit dem Kochtopf.
Alle beim Essen, da ist ja die Küche und daneben die Cafeteria, wenn es doch so ist, ja. Und zu geil. Oder weißt du, du sitzt ja gerade so an deinem Brötchen und guckst halt raus und siehst am Gang, wie der Praktikant
mit so einer Leiche
die Leiche vorbeischiebt. Oh,
ach, ja.
Ja, da sind uns schon auch, oh, also jedenfalls musstest du halt da in der Kühlkammer immer die Leichen, das war 3x3, also drei, immer drei übereinander.
Genau. So
in diesen.
Ich dachte, aus Filmen kennt man das ja, das ist mir mit so Schubladen, aber das war da nicht so, das waren wie so offene Regale.
Genau.
Und du hast sie alle gesehen, also nicht.
Genau. Du hast
halt zugedeckt.
Zugedeckt, die Füße halt meistens. Und
boah. Ja, du hast doch da mal erzählt, dass ihr den da...
Die habe ich, ich weiß nicht, ob es in der...
Du hast hier, es hier schon mal hier erzählt, ja,
mit
ja.
Der, dass wir den nicht rübergekriegt haben und der ja, Kopf. Ja. Voll schlimm ja. Eigentlich, aber nee, ja gut.
Ich muss auch sagen, ja. ich habe mich da auch dann irgendwann vorgedrückt, weil ich das schon, also ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es war schon ein sehr, im Nachhinein irgendwie ja. So ein eindrückliches Ding da in dieser Leichenkammer.
Ist auch so, ja, es ist schon irgendwie so der Geruch, fand ich, und irgendwie dieses... Das ist ja auch so gekachelt und...
Ja gut,
und,
mit den Masken ja. Da, ich habe da nicht so viel gerochen.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch der Vorteil, wenn Vorteil. Die in diesen luftdichten Säcken drin sind.
Ja, aber das ist trotzdem so ein spezieller Geruch da drin. Irgendwie. Und dann war ja daneben noch diese Aufbahrungsräume, wo du praktisch auch nochmal aufbauen konntest. Naja. Ja.
Ja, auf jeden ja, Fall. Gut, Maike, jetzt ja? Ja, schon wieder eine Viertelstunde rum. Ich wollte mich mit dir halt eigentlich über ein Thema unterhalten, wo ich mich sehr interessieren würde, was du dazu... Ja. zu sagen hast, und zwar soll es um Fehler gehen, also Behandlungsfehler oder halt Sachen, die schiefgegangen sind. Und jetzt, ich habe es ja vorhin schon mal dir kurz angeteased, ich finde es irgendwie ein schwieriges Thema, weil es natürlich was ist, wo man drüber reden will oder was, wo ich sagen muss, das sind die Sachen, die mich am meisten belasten nach Einsätzen oder nach irgendwelchen Erfahrungen, wo ich mir denke, oh krass, das war jetzt aber nicht richtig oder das lief nicht richtig und es, ich habe immer so das Gefühl, da darf nicht so richtig drüber geredet werden, so schon im Team und so, aber auf keinen Fall nach draußen und so und aber man will, man, also es ist ja klar, dass da, wo Menschen sind, Fehler passieren immer, ja und deshalb dachte ich mir, rede ich einfach jetzt erstmal über Fehler, die mir passiert sind und so, das ist schon. Genau, da wollte ich dir mal eine Situation erzählen, die ich erlebt habe. So, und zwar, wenn wenn man in der Ausbildung ist, dann kommt ja irgendwann immer der Punkt, wo du irgendwas zum ersten Mal ja machst. Also, wenn du jetzt einen Zugang legen willst, es muss ja so sein, sonst lernt man es ja nicht.
Ja.
Irgendwann kommt der Moment, wo du zum ersten Mal einem echten Menschen einen Zugang legst oder mal eine Intubation machst, bla bla bla. Ja. Und ich finde das erstmal ein ganz verrückter Gedanke, weil es ja immer so eine kritische Phase dann in dieser Maßnahme ist, weil sie natürlich da noch nicht geübt ist, ja. Und jetzt klar, bei einem Zugang ist es so semi-gefährlich, aber jetzt zum Beispiel bei einer Intubation ist es ja schon so eine Sache. So, und wir als Notfallsanitäter haben, je nachdem in welchem Krankenhaus, wir sind halt schon auch mal die Möglichkeit, im OP das zu machen, ne? Also, dass wir intubieren dürfen. Wenn man halt entsprechend...
Warte, stopp.
Ja?
Ist es jetzt, erzählst du jetzt was Schlimmes? Weil ich habe auch irgendwann mal in dem nächsten OP, wenn du jetzt erzählst.
Wann denn?
Im Oktober.
Ach, schade. Was, darf ich fragen, wo wirst du operieren? Aber ja, ich erzähl dir jetzt was Schlimmes.
Nein, dann
ich muss du es dir jetzt aber
nein,
leider
du kannst
erzählen.
Mir das bitte, nee, du darfst mir jetzt tatsächlich nicht erzählen. Wirklich, weil,
ich muss es aber jetzt
nein,
erzählen.
Nein, weil da bin ich echt empfindlich.
Ja, aber was
bitte, nein.
Wo wirst du denn operiert?
An den Zähnen. Also ich habe,
ach, in so einer Zahnchirurgie.
Ja.
Ah ja, easy.
Der, wird mir mit der Kiefer anderes. Gebrochen.
Zu Hause oder wie regelmäßig?
Nee, auch. Und dann kriege ich auch eine feste Zahnspange. Dann sehe ich...
Was?
Ja.
Wie kommt das denn?
Ja, weil mein Oberkiefer ist zu schmal. Also,
aha.
Meine Zähne überschneiden sich nicht.
Und jetzt dachten die sich mal, die das Ding mal richtig groß.
Dass ich so eine richtige Hackfräse kriege.
So lieber, was machen die dir so... Hä?
Ja, so,
Ja, aber wie kamst du da drauf? Hat's dich gestört, oder?
Nein, es ist so, dass schon jeder Zahnarzt zu mir gesagt hat, dass mein Biss nicht stimmt. So hinten halt an den...
Frau Kümmerl, Ihr Oberkiefer ist so klein, das ist ja komisch. Können wir den mal größer machen? Das ist ganz merkwürdig, die Geschichte, die du jetzt hier erzählst.
Also schon immer und irgendwann habe ich schon auch gemerkt, dass tatsächlich ich hinten nicht ganz so gut beißen kann.
Ja.
Das ist jetzt nicht schlimm oder so. Und die Gefahr ist halt, dass du später irgendwie am Kiefergelenk im Alter Probleme kriegst und dann
war das ja voll übel.
Ja, da habe ich mich jetzt entschieden, ich mache das jetzt halt. Und dann, das ist wohl eigentlich voll schlimm, weil dann habe ich erstmal vorne so eine Zahnlücke und dann muss ich immer mit so, habe ich so eine Zahnspange innen, das wird dann immer so aufgedreht. Und ich vermute, dass ich dann auch am Anfang komisch spreche, weil da vorne ist dann so eine kleine Lücke, das schließt sich alles ziemlich schnell und dann kriege ich noch eine feste Zahnspange und dann sehe ich total jung aus, weil jeder denkt, ich bin 15.
Bist du wieder nach dem Führerschein,
nach dem Ausweis gefragt. Ja, genau. Und das, ja, da habe ich halt ein bisschen, also schon Respekt.
Also zum Thema Ausweis habe ich auch eine sehr lustige Geschichte parat. Die erzähle ich nachher. Jetzt erzähl erstmal, bring erstmal das vorbei. Ich glaube, was ich dir erzähle, wird dir keine Angst machen.
Okay.
Weil das kann bei dir nicht passieren, weil du wirst ja, wenn du an den Zähnen operiert wirst, soweit ich weiß, durch die Nase intubiert.
Ja, muss ja, sonst geht.
Und das ist ja relativ schwierig.
Hast du Magen? Hast du einen Tubus in Magen?
Also das ist mir schon passiert. Aber das ist ja nichts Schlimmes jetzt erstmal. Die Sache ist ja die, wenn das in der Einleitung ist und man geht in OP.
Ja, ging's denn gut aus?
Ja, also, ja, das ging gut aus.
Es war einfach nur ein Fehler und der wurde.
Lass mich doch erzählen.
Okay, ja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich.
Echt, hast du schon Schiss
vor dir? Ja, ich habe jetzt auch 20 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und auch ich habe Sachen mitgekriegt, ja? Ja,
eben, und das will ich auch von dir hören gerne heute, was du so mitbekommen hast. Und ich würde auch gerne erzählen, was ich so mitbekommen habe. So. Ich erzähle es jetzt einfach, danach entscheidest du, ob das schlimm war oder nicht. Gut aus.
Okay.
Also, natürlich. Ja, also. So, ich habe das ja, weißt du, das ist ja so, wenn der Arzt dann intubiert, wird der Patient wird ja relaxiert und dann...
Ich weiß nicht, ob ich es wirklich wüsste. Das ist schon das nächste Jahr. Dieser Moment, weißt du, dieser Moment, wo du... ich hatte ja mal eine Gallen-OP.
Auch?
Ja, also ich habe keine Gallenblase mehr.
Also nicht
mehr.
Wie ich, aber...
und ich hatte zwar in Italien, hatte ich praktisch Gallenkoliken. Oh. Das war auch eine Story
für
sich. In Italien. Wir haben versucht, den Notarzt anzurufen, weil ich so üble Schmerzen hatte. Also ich wusste, ich konnte es gar nicht einordnen, was es ist. Und die haben dann halt gemerkt, ich spreche nicht Italienisch, haben wieder aufgelegt. Also es war echt krass. Und mein Mann... Und mein Bruder haben mich dann halt selber ins Krankenhaus gefahren und es war schon auch abgefahren, wie das da so ablief. Und dann musste ich auch zurück nach Deutschland und dann wurde praktisch hier die Galle entfernt, Gallenblase. Und ich weiß noch, als ich da in der Einleitung lag, ich dachte halt, ah ja komm, ich brauche keine Prämedikation, ach ich nehme das nicht. Ich hatte auch so Angst vor dem Kontrollverlust und dann lag ich da in der Einleitung. Und hatte, mein Puls war, bei 180 oder so. Und der Arzt, ich weiß noch, der Arzt sagt, wir legen sie jetzt ganz schnell schlafen, bevor sie mir hier noch,
komplett.
Genau.
Vom Stuhl kippen.
Das war für mich so schlimm, dieses Wissen. Ich weiß ja, wie es aussieht, ja. Ich weiß ja, wie man sich, also, da wird dir jetzt der Arm, weißt du, wirst ja halt so
ausgelagert,
da wirst du halt so hingeschnallt. Den Moment, ich wusste, okay, ich muss jetzt loslassen, ich muss das jetzt geschehen lassen. Oh, das war wirklich schlimm für mich.
Ja. Also wenn Sie, lieber Zuhörer, vorhaben, sich operieren zu lassen in irgendeiner Einrichtung, hören Sie sich das jetzt einfach nicht an. Ja, doch. Ist doch so.
Also ich hatte, mit einem Anästhesisten gesprochen, wegen einer anderen OP, die ich beinahe gekriegt habe, aber nicht gekriegt hatte, zum Glück dann, und ich so, oh ja, ich hab so Schiss und ich bin Krankenschwester. Und der so, der versteht doch jetzt gar nicht, warum ich jetzt da so Schiss habe. So ungefähr. Sie wissen doch, das ist doch nur was ganz Kleines und ja.
Ja, und die Statistik gibt dem ja auch recht. Also es gibt ja in Deutschland wirklich ganz, ganz selten, dass jemand im OP stirbt. Und wir haben echt, also als ich Praktikum hatte und ich hatte jetzt verteilt über die letzten zwei Jahre immer wieder auch in der Anästhesie Zeiten, wo ich da war. Und ich darf auch nochmal hin, tatsächlich, weil ich durch Krankheitsausfall und so weiter muss ich jetzt nachholen. Und ich freue mich da echt drauf, weil man erlebt da echt krasse Sachen. Und wir hatten jetzt in der Zeit auch immer wieder Leute, wo du echt dachtest, die sind schon so morbide, die sind so krank, die werden die OP gar nicht überleben. Und dann siehst du ja auch die Vitalparameter, wie die teilweise bei der OP halt bei so extrem kranken Menschen so mega runtergehen. Aber bis jetzt haben das alle immer geschafft, weil ich habe noch keinen Tod im OP
irgendwie so erlebt. Ja, tatsächlich auch nicht. Habe ich tatsächlich auch nicht.
Ja, aber es ist auch so, ja, auf jeden Fall, ich erzähle jetzt diese Geschichte.
Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt nicht nochmal eine Idee habe, wie ich dich jetzt einfach noch.
Du willst es nicht lenken. Ja, aber das hat mit deinem Dings ja gar nichts zu tun. Aber dir wird kein Praktikant.
Das weißt du ja, weiß ich ja nicht.
Du kannst explizit darum bitten.
Okay.
Du kannst ja sagen, ich möchte bitte vom Chefarzt. Ist persönlich. Nee, ist ganz
gut. Nee, das kann ich nicht.
Aber vielleicht bin ja ist das auch nicht immer so eine gute Idee.
Da ist auch was dran.
Naja, auf jeden Fall, ich war da in dem OP und so. Man wird ja dann auch so langsam daran geführt, dass man das halt mal gesehen hat. Also der Arzt intubiert, tut das Laryngoskop halt ansetzen. Der Patient ist ja tief bewusstlos. Und dann zeigt er so und dann fängt es damit an. Jetzt guck mal, siehst du das? Ja, genau. Und dann nach dem Gucken irgendwann, in der zweiten, dritten Woche, darf man halt mal von der Seite den Tubus halt einführen in die Stimmritze und sowas. Und dann, wenn man halt gute Patienten hat, also zum Beispiel super halt Patienten ohne Zähne oder so, weißt du, wo du nichts kaputt machen kannst, ja. Und so wurde ich da rangeführt, dass man das immer wieder halt mal machen kann. Aber halt vor allem so, für mich wichtig, so Maske, Beutel, Bart. Und das, was wir halt draußen auch brauchen. Und genau, so, wir müssen ja eigentlich nicht intubieren draußen, also nicht mit Endotrachealtubus, nicht im Regelfall. Aber angenommen, irgendwann irgendwie kommt mal diese Situation, dann ist es natürlich ideal.
Mach dir nur zumindest mal schon mal mit Ambo-Beutel und Maske.
Nee, wir haben auch Larynx-Tuben, also diese, die... den du quasi steckst du in den Ösophagus und da bläht sich ein Kaff auf und oben im Rachen bläht sich ein Kaff auf und dann bleibt quasi nur der Weg ja in die Trachea, also in die Luftröhre.
Einfach, weil es schneller gehen muss oder weil du nicht so, oder warum?
Ja, ist halt, genau, du kannst es quasi ohne Sicht reinstopfen, okay. sozusagen. Und es ist halt nicht ganz so sicher, es ist kein sicherer Atemweg, okay. Man kann trotzdem aspirieren. Aber das Schöne ist zum Beispiel, du kannst deine Magensonde durchlegen. Das hat so ein Lumen mit Magensondenausgang. Oder da gibt's noch die Larynxmaske. Die ist ja ganz besonders schonend wohl. Sieht ja so aus wie so eine wie so eine geschüsselförmige Hand, ja. Die so hinten sich einfach wie so ein weicher, schlabberiger.
Das macht man ja auch bei so Kurz-OPs, oder?
Ja, genau. Oder halt alles, was nicht so im Bauchraum ist und so, kann man das machen.
Ja.
Habe ich übrigens jetzt auch mal versucht, durchzuatmen. Ja, so eine Larynxmaske, aber das ging nicht. Da
war unter Erbrechen.
Naja, auf jeden Fall gab es dann irgendwann mal...
schnell zum Punkt und...
Ja, auf jeden Fall so, ich habe dann immer wieder mal halt geholfen, assistiert und ich war mit dem ärztlichen Personal an dem Tag schon unterwegs gewesen und das hat auch alles gut, sehr gut funktioniert. So gut, dass es dann halt hieß, also der nächste Patient, Timo, der ist ja sehr jung und der ist fit. Da kannst du, also 30 Jahre, ist halt jung.
Das ist auch noch jung.
Und da kannst du auch mal intubieren, ja. Ich gucke mir das, ehrlich gesagt, ich gucke mir das mal vorher an, wie die Situation bei dem so ist, so im Rachen, ob das gut gehen könnte. Und dann kannst du es mal machen und wenn es nicht klappt, lässt du mich. Und so war das dann auch. Der Patient kam, der hatte eine kleine OP am Fuß, ja, der ist da, hatte da halt eine Verletzung und musste deshalb operiert werden. Die OP war planmäßig echt nur so eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Und genau, also ich sage jetzt nicht, wann das war, aber sagen wir mal einfach, irgendwann halt war das, ja.
Tolle sinnlose Sache.
Ja, ich
hätte sie auch sparen können.
Hätte ich mir echt sparen können.
Ja?
Wie du da sitzt. Okay, so richtig so auf heißen Kohlen.
Ja, ich warte jetzt endlich auf das schlimme oder nicht schlimme Drama, ob ich jetzt schnell Piep schreien muss und sage, ich will es nicht hören, oder ob...
So, ich bin auf jeden Fall da und der Patient kam rein. Ich so, hallo. Und dann habe ich auch gesagt, ich bin Azubi beim Rettungsdienst und ich mache jetzt hier legitimen Zugang und so, ob es für ihn okay ist, ne? Halt aufklären. Normal muss man ja immer so vollständig aufklären und da war auch der Arzt dabei. Der sagt, ah ja, okay, warum machst du die Ausbildung und so. Er hat sich ganz Zeit mit mir unterhalten und ich war da echt eine halbe Stunde mit ihm allein, hat ihn halt vorbereitet, so alles abgefragt und habe ihn nochmal so den Mund aufmachen lassen und schon mal geguckt, wie viel sieht man so, ja. Völlig sinnlos gewesen im Nachhinein. So, und dann war es irgendwann soweit, da kam dann das ärztliche Personal und die Anästhesiepflege kam und dann haben wir dem Patienten halt die Medikamente gegeben, so ganz üblich, also erst das Schmerzmittel, das Opiat, dann das Propofol zum Einschlafen und dann das Muskelrelaxanz als letztes, dass der Patient locker wird. Locker.
Locker.
Genau, und dann habe ich halt, so wie ich das ja immer mache, also mit Maskebeutel halt beatmet, präoxiniert, und dann schüttest du ja quasi richtig viel Sauerstoff in den Patienten rein, dann hast du ja bei einer gesunden Lunge schon sieben Minuten oder so, bis da wirklich die Sättigung in der relevante Bereich abfällt. So, und dann war ich da eben, hat er gesagt, ja, jetzt kannst du ja mal gucken, dann nehme ich so das Laryngoskop, mach das so, wie ich das gelernt habe halt, gehst noch rein, schaufelst du die Zunge auf, alles ganz vorsichtig halt, und dann habe ich halt nach der Epiglottis gesucht, nach dem Epiglottis, wie sagt man dazu? Stimmdeckel, Kehldeckel.
Dieses Ding,
genau,
da.
Kehldeckel. Ja. Und ich weiß noch, ich habe es gesucht und dachte mir so, ich sehe es jetzt gar nicht. Und dann habe ich noch so ein bisschen stärker halt gedrückt, also man darf ja die Zähne nicht berühren, aber muss damit relativ viel Kraft so den Rachen halt so nicht aufdehnen, aber halt, ja, das halt so nach schräg vorne oben ziehen, so hat man es mir immer beigebracht. Und das ist auch ganz krass so, wenn du jemanden reanimierst, dann ist deutlich einfacher, das zu machen. Das haben mich jetzt schon mehrere Ärzte mir das gesagt, weil das dann so, da ist der Mensch ja tot quasi, ne? Und aber wenn die im OP sind die ja, die sind nicht wach, aber die sind halt, genau, ja, da ist genau, noch halt alles da, da ist noch alles intakt, da ist die Spannung eine ganz andere. Und und ich war dann da und dachte mir so, ach komm, irgendwie, der hat ja doch einen relativ großen Mund gehabt. Und dann kam noch die Frage, brauchst du einen größeren Spatel? Und ich so, ja, ich glaube, das ist es, ein größerer Spatel. Dann bin ich nochmal raus, einen neuen Spatel drauf, so rein. Das war alles gut, das war noch alles in der Zeit, da war gar kein Stress. Und ich wusste immer, wenn jetzt irgendwas ist, kann ich einfach den den Doktor das machen lassen. Und dann war ich so und guck so da drauf und geh so rein. Merk wieder, komisch, ist hier immer noch nichts und irgendwie ist irgendwie alles anders als sonst. Und dann sah ich schon so im Rachen so leicht, so eine kleine, so leichte Blutfäden, so ein kleiner Laufen. Okay. Dein Gesicht. Und ich dann schon so, dann habe ich schon gesagt, der speichelt aber ziemlich und da läuft auch so ein bisschen Blut im Rachen. Also ganz wenig, das hatte ich aber schon auch bei Ärzten gesehen, das ist halt sehr empfindlich.
Ist ja die Reizung, genau, ja.
Genau, und er so, lass mich mal machen, hat er dann gesagt. Dann bin ich halt mit meinem Laryngoskop da wieder raus und hat ihm das gegeben. Und er guckt so rein und dann gefriert so seine Miene und er sagt nur so, fuck, sagt er dann. Ist natürlich in mir alles gestorben in dem Moment, ja. Und er hat echt dann, der hat dann einfach nur, ja, okay, hol mal das, bla bla bla. Das ist halt ein anderes Laryngoskop, das haben wir nicht. Das hat vorne so ein Zünglein, was man so noch per Knopfdruck anheben kann. Dann hat er damit reingeschaut und Hans hat gesagt, scheiße, der schwillt zu. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ich's war, aber also, ob ich da was jetzt falsch gemacht habe oder ob es einfach die Situation war, aber wahrscheinlich schon, ne? Ich habe wahrscheinlich zu viel da rumgesucht. Dann fing der an zuzuschwellen. Und der Arzt hat richtig so, ich weiß nicht, voll der ruhige Typ sonst, aber dann hast du schon gemerkt, jetzt ist was anders, ne? Ich war da natürlich, kannst du dir ja vorstellen, hochroter Kopf, total angespannt. Und dann hat es nicht geklappt mit diesem Zünglein-Ding. Dann hat er gesagt, also gut, hol das Videolaryngoskop zu der Anästhesie-Pflegekraft dann gesagt. Und die ist echt rausgerannt und hat das Ding geholt. Und dann damit reinguckt und dann hast du richtig auf dem Video gesehen, wie so der Rachen so richtig zugegangen ist und da echt nur noch so ein ganz kleiner Kanal war, wo man durch konnte und so gerade so die Stimmritze noch gesehen hat, ja. Und dann hat er echt so den Tubus da so mit Ach und Krach gerade so noch reinbekommen.
Okay.
Kurz bevor da wirklich alles zu war.
Okay.
So, also die nächste Möglichkeit wäre halt nur ein Schnitt hier vorne am Hals gewesen. Aber das, also ist ja Gott sei Dank nicht so weit gekommen. Und und dann war das auch noch so, dann ging noch so viel mehr schief in dieser Kaskade dann. Ja, dann, das war so ein spezieller Tubus, das heißt Woodbridge-Tubus. Also der ist so sehr stabil in seinem Durchmesser, weil der Patient auf dem Bauch operiert wurde, also in Bauchlage. Und der ist aber ganz lommelig, wenn man den Draht rauszieht, den Führungsstab. Und dann, als wir so halb drin waren, hat er gesagt, ja, jetzt den Führungsstab raus, meinte aber halt ein bisschen, dass man vorne besser rumkommt. Und die Anästhesiepflege hatte das halt gehört und hat wie sonst auch den Stab halt rausgezogen. Und dann wurde der im Hals komplett lommelig, der Tubus. Dann haben wir den nicht mehr reinbekommen.
Scheiße.
Und dann musste das im Hals dann wieder eingeführt. Ach, also da ging dann doch einiges schief. Und dann sagte er zu mir so, ja, jetzt ist Videolaryngoskop weg. Und ich greife das Videolaryngoskop und da war aber so dieser dieser Schlauch, dieser Kraftdruckschlauch, wo man den blockt, war so umgewickelt um das Lange. Es hatte sich verwickelt.
Und der Spanner, aber nicht gesehen. Der Spanner wieder intubiert.
Und ich ziehe da dran und dann flupp geht der Tubus so 3-4 Zentimeter.
Ja, ach du Scheiße.
Und dann wieder Laryngoskop rein und dann war es aber noch drin mit der Spitze und dann haben wir es so wieder rein. Und dann auch, also dann hat er zu mir gesagt, jetzt geh mal zur Seite und die hol mal tief Luft und ne, so nach dem Motto. Und es war echt, ich hatte echt, mir ging so scheiße da in dem Moment, kannst du dir ja vorstellen. Also ich denk so, also ich dachte echt, ich hätte den jetzt da fast umgebracht, ja, durch meine Aktion. So im Nachhinein, dass sich dann sich doch ein bisschen relativiert, ja, so es kann schon einfach passieren. Das kann auch ein bisschen, je nachdem, was der auch sonst gewohnt ist an Schmerzmitteln so oder wie seine Physiologie einfach ist, braucht der vielleicht auch einfach mehr Narkose. Also ich habe das auch danach noch, wir haben das dann nachbesprochen und so und dann hieß es schon noch, ja, dass vielleicht die Narkosetiefe war nicht gering genug und sowas kann man halt nicht immer gleich wissen. Sowas kann einfach mal passieren.
Ja.
Und ist ja auch gut ausgegangen.
Ja.
Aber ich war dann so drin, auch so, scheiße, der hat ja jetzt bestimmt übel die Halsverletzung und alles, ja, oder der ist jetzt voll, ist da voll krank jetzt, ja, oder was ist, wenn wir den nachher extubieren, kann der überhaupt alleine atmen, hat er eine Stimme, ja, lauter so Sachen habe ich mich gefragt. Ich konnte da, ich bin an dem Tag auch länger geblieben, dann, um zu sehen, ob es dem gut geht beim Aufwachen, dann hat man den halt auch extubiert, wieder unter hoher Vorsicht sozusagen, ja, und wir haben den Prednisolon gespritzt, dass alles abschwillt. Und ich stehe echt daneben, ich habe keine ruhige Minute gehabt dann während dieser OP echt und als wir den dann extubiert haben und so, wurde der dann halt wach, auch relativ schlagartig. Und dann war der echt so, wo da der Tubus rausgezogen, wie das halt so ist, aber das kriegt man ja nicht mehr mit, also da ist man ja noch völlig blemblem. Und dann hat er nur so, oh, aua. Und ich so, was tut denn weh? Und er so, ah, mein Fuß. Und so, ich so, boah, Gott sei Dank. Nee, ich war echt, ich war dann noch eine Stunde da und habe ihn immer wieder ständig da und so, ja, und wie ist sonst noch irgendwas weh? Oder so, nö, kein nix, sonst nix. Okay. Ja, und es war voll beruhigend, ja, ja so, ja, da war alles easy, ja.
Okay.
Und also der ist vielleicht ein bisschen heiser noch gewesen, ja, ja, ja. Voll gut. Aber in dem Moment, da dachte ich echt, scheiße, das war's jetzt, ja. Und auch der Arzt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Moment nur so schlimm aussah, dass er da so, oh fuck, gesagt hat, aber klar, das ist übel krass, ja, das sowas nimmt einen natürlich mit. Also ich habe in der Nacht, das war eine krass, da konnte ich nicht gut schlafen. Und es war dann auch so, ich habe dann im Nachhinein noch mit einem anderen Arzt mal gesprochen, habe ihm einfach die Situation mal erzählt, wollte einfach medizinisch auch mal wissen, was er so dazu sagt. Dann hat er gesagt, ja, Herr Becker, ich war vorhin erst mit einer Patientin Tee trinken, die wegen Ihnen heiser ist seit einer Woche.
Was? War das ein Witz, oder?
Nee, und ich so, was? Und er so, ja, so ist das, wenn man lernt in der Ausbildung, ja, die Anfänger, die intubieren halt immer so ein bisschen grob. Und er hat gesagt, die kriegen auch mehr Relaxanz, die Patienten, die sie intubieren bei mir. Aber ist kein Problem, ich sag das dem Patienten, ja, wir haben bei Ihnen halt einen Auszubildender, jetzt sind sie ja ein bisschen heiser, das ist jetzt ein paar Tage so, danach geht's ihnen gut, und dann spendiere ich dem Patienten einen Kaffee oder einen Tee und dann ist es schon gut. Aber das
macht
ich,
er wirklich?
Ja, und hat, ja, macht
cool.
er wirklich.
Das ist ja echt
ein sehr
cool.
cooler Arzt auch. Und da hat er gesagt, aber das sage ich Ihnen ja nicht, sonst sind sie ja nach jedem, sind sie ja zu Tode betrübt, sonst lernen sie ja gar nicht. Weißt du so, aber okay. so ja. verrückt, ja, wo man ja denkt, ja, gerade in so einem Beruf oder in so einem Feld ist es alles voll sensibel. Aber klar, wie soll das sonst gehen? Wie soll man es lernen?
Genau.
Ja.
Also ich musste auch, es gab mal eine Zeit, da sollten wir Blut abnehmen als Pflegepersonal, damit wir die Ärzte entlasten. Und das war auch schlimm, weil ich das auch nicht, also ich kann überhaupt nicht Blut abnehmen. Also so in etwa weiß ich schon, ich habe es ja sehr oft gesehen und so, aber ich habe auch schlimm gestochen, gell? Ich weiß noch, ein Patient, ich so, es tut mir so leid, ich muss ihn jetzt, oder musste ich eine Nadel legen? Nee, ich glaube, es war Blut abnehmen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und er war so tapfer. Aber der Arme, hey, das hat mir echt leid getan, ja. Also ich habe dann schon auch paar Mal durchgestochen und dann, ja, war echt schlimm.
Ja, ich.
Und ich weiß auch, dass, wenn du halt wirklich krank bist und dann kommt halt jemand, der nicht Blut abnehmen kann, weißt du, das ist dann schon auch scheiße. Also ich denke, dann natürlich übt man in Anführungszeichen dann ja auch jetzt erstmal an Patienten, die jetzt nicht sterbenskrank sind, sondern die halt.
Ja.
Das Bein gebrochen haben so ungefähr, weißt du. Was
ich ja, genau. So. Und so, die Ärzte da auch drauf.
Ja.
Ich durfte da auch immer Zugang legen halt. Also das geht mittlerweile sehr gut. Also das ist gar kein Problem mehr. Aber so auch, ich weiß noch, am Anfang war das auch immer so, dass der Arzt dann gesagt hat, ja, bei dem Patienten jetzt nicht, weil der hat nur, ich habe schon geschaut, der hat sehr wenig gute Venen und das muss halt jetzt sitzen, deshalb mach ich's. Dann sonst fühlen sie sich nur schlecht, wenn es nicht funktioniert. Es ist ja auch super so. So wird man ja da rangeführt. Und trotzdem kann es halt sein, dass es mal passiert, weil Menschen machen halt Fehler oder der Körper ist ja auch nicht perfekt. So, das ist halt nicht immer gleich bei jedem Patient. Aber das ist auch schwierig, ja, weil theoretisch darf ja auch jeder, hat doch ja auch jeder Patient das Recht zu sagen, nee, ich will, dass das ein Arzt macht oder ich will halt.
Ja, ich glaube schon, dass du es ablehnen darfst, ja klar.
Ja, eben, aber.
Aber auf der anderen Seite muss es ja auch üben.
Ja.
Also, ja.
Und jetzt, ich auch so, also gerade bei Patienten, das ist ja jetzt nicht nur im OP, das ist ja im Rettungsdienst ganz klassisch, ja, wo die ja gar nicht die Wahl haben jetzt, so wenn man halt in einem Notfall ist, so man. Ich lerne halt diese Notfallausbildung und das Krankenhaus ist ja schon der Ort, wo alles mehr kontrollierter und ruhiger ist, wo man alles lernen kann. Deshalb sind wir da ja auch mitunter. Und trotzdem kommt man ja nicht darum, so man ist irgendwo draußen und es passiert ein Notfall und da kann sich die Person in dem Moment nicht aussuchen, wer da kommt. Ja, ob da jetzt ein langjähriger Notfallsanitäter ist oder halt jemand, der gerade erst die Ausbildung fertig hat, das kannst du dir nicht raussuchen. Ja, das ist dann halt so.
Ja.
Ja, ja, Maike, genau, ich habe auch noch.
Plop, ja. Das fängt ja hier gut an, oder eigentlich sind wir schon mittendrin, ja.
Ja, ich habe, ist mir jetzt auch mal eine Sache passiert, noch ein Fehler.
Dir?
Übrigens, so, wie geht's dir jetzt mit der Geschichte?
Ja, es geht, es ist okay.
Hat es dich jetzt verschreckt vor der OP?
Nein. Eigentlich nicht. Ist okay.
Gut, dann spare ich mir mal die anderen Geschichten.
Noch. Du, ich kenne die anderen Geschichten, ja? Also ich weiß es und ich glaube, deswegen bin ich auch, was Krankenhaus angeht, echt empfindlich.
Ja.
Weißt du, bin ich zu... War ich nicht laut genug?
Nee, ich gucke nur, dass es immer gerade auf deine...
Ich kenne ja die Geschichten. Also 20 Jahre Krankenhaus, also da weißt schon auch, wie der Hase läuft, leider. Und zum Glück, und trotzdem läuft es ja noch gut. Ich muss dann immer, man muss ja sagen, es ist trotzdem.
Ja. Ja,
in der
klar.
Regel gut.
Ja, natürlich. Und man hilft ja schon mehr,
Garantie.
Als man schadet und
ja,
so.
Ja, genau.
Aber jetzt zum Beispiel, ich war bei einer Patientin und habe da einen Zugang gelegt im Krankenhaus. Und die betreuende Schwester kam in den Raum. Hat gesagt, ah super, du legst einen neuen Zugang, kannst du auch gleich schon Blut abnehmen. Ist ja Standard, neuer Zugang, erstmal Blut abnehmen und dann in die andere Richtung sozusagen die Flüssigkeit rein. Und dann hat sie mir die Röhrchen in die Hand gedrückt, die Blutabnehmröhrchen, so hier, ich habe die schon beschriftet, kannst du gleich Blut abnehmen. Und dann waren das aber beschriftete Röhrchen von einer anderen Patientin.
Okay.
Ja, und ich habe da nicht drauf geguckt, ich habe einfach, ah ja, okay, und habe das abgenommen von mir, also Blut in eine falsch beschriftete ist sehr hochgefährlich.
Das ist hochgefährlich.
Das ist hochgefährlich und ich habe es nicht gedoppelt checkt. Ich meine, klar, im Grunde genommen war das der Fehler der Schwester auch, aber klar, ich bin ja derjenige, der die Maßnahme macht.
Eigentlich musst du auch noch mal gucken, ja.
Auf jeden Fall. Dann habe ich das abgenommen und weggeschickt, ganz normal. Ab dem Moment kann es ja niemand mehr beurteilen, von wem das jetzt kommt. Und dann war das tatsächlich so, die Patientin hatte eine Also die hatte einen zu niedrigen HB. Die hat dann Blutkonserven gebraucht.
Die,
von der ich das Blut abgenommen habe. Ja.
Aber der
im Lab, genau, der Arzt schaute dann, hat dann wahrscheinlich die Blutwerte angeschaut. Dachte sich, ach du Scheiße, wieso hatten die auf einmal so einen HB-Abfall, ja?
Okay.
Und hat hier Blutkonserven geordert. Dann wurde das alles da vorbereitet, ja, also mit einer anderen Blutgruppe. Also du weißt ja, ne? Also.
Okay.
Und dann wurde das da angehangen und so, bevor es losging, am Bett nochmal dieser Schnellkreuztest da gemacht.
Der muss ja,
der muss gemacht werden. Und da fiel es dann Gott sei Dank auf.
Ja,
also
Gott sei
dann,
Dank, deswegen ist er ja
genau,
da.
Genau, der Arzt hat gesehen, huch, das passt ja gar nicht.
Ja.
Und dann nochmal gedoppelt checkt und dann mit Rück, blablabla, kam irgendwann ein paar Tage später die Schwester auf mich zu und gesagt, du, also nur, dass du es weißt, gell, da war falsches Blut drin. Ich so, ja, und die so, ja, da muss man aufpassen, ne?
Ja.
Nicht, dass jetzt. Ja, aber also so hat die mit mir geredet. Da war ich natürlich so, hä? Jetzt bin ich noch zigmal im Kopf durchgegangen.
Mhm.
Und ich, also sie hat mir die in die Hand gedrückt, die beschrifteten, die fertig beschrifteten Röhrchen. Ich habe da nie, ich mache das ja sowieso nicht, da irgendwelche Sachen ausdrucken.
Wollte auch gar nicht, also.
Nee, gerade wegen sowas, ja.
Ja.
Ja. Und Das ist schon. Ist ja nichts passiert wieder.
Mhm.
Aber ist schon, ist einfach ein Fehler, ja. Ist ein Fehler passiert, so eine ganz Kleinigkeit.
Ja, ja, das passiert halt, gell. Ich bin auch mal, da habe ich als Schülerin auf der Intensiv gearbeitet und hatte dann, irgendwas habe ich an der Arterie gemacht. Arterie kennst du, sagt
ja,
dir
ja.
was, ja.
Ja, klar.
Und dann habe ich irgendwie ein Ding nicht, irgendwas habe ich nicht zugedreht, ja. Ich weiß nicht mehr genau was.
Yeah.
Jedenfalls bin ich dann zum Frühstücken gegangen. Also ich war ja nur mit einer Schwester in dem Zimmer, ich war ja nicht alleine. Und als ich wiederkomme, sagt die, übrigens, Maike, du hast hier so ein kleines Blutbad angerichtet. Das Ding ist irgendwie, also yeah, mir war das so unangenehm. Und ich so, oh nein, und oh, Entschuldigung und so. Die war ja da.
Ein kleines Blutbad ja. angerichtet.
Nur, dass du es weißt, gell? Und ich so, oh,
nur, dass du
es. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, weil das willst du ja nicht, ja? Aber natürlich, ja. Klar, sowas passiert, gell? Ich kenne das auch, das Gefühl.
Andere Geschichte ja. auch noch. wird nur besser eigentlich. Da haben wir, war ich auf der Intensivstation. Da war ein beatmeter Patient und der war so gerade im wieder in der Phase, wo man die halt im Weaning, weißt, also wenn man die wieder aufwachen lässt, so langsam. Und dann sind die ja so eine gewisse Zeit einfach so halb wach,
ja.
aber noch intubiert und können noch nicht selber atmen, aber sind halt schon
Husten
so ein bisschen
halt schon so rum. Und
genau, und wollen sich teilweise auch den Tubus rausziehen.
Genau,
ja, so.
Ja.
Und dann tut man die ja so festbinden, ja, also zumindest
fixieren.
Fixieren, das ist ein schönerer Begriff.
Ja.
Ruhig stellen. Nee, und er.
Festzorn.
Genau, und dann haben wir den Patienten halt gewaschen an dem Morgen, das weiß ich noch. Der war also für mich tief bewusstlos, sah der aus, ja. Und ich weiß noch, dann sollte ich das wieder festbinden, dann habe ich den Arm aber zu locker gebunden gehabt. Und als dann irgendwie so eine halbe Stunde später bimmelt's halt
hat
eher
sich,
der Alarm, hat er sich extubiert.
Ach du Scheiße, ja.
Hat sich den Tubus rausgezogen. Konnte dann schon auch selber atmen, aber war halt so.
Gerade
halt
so.
Weg, gerade. Und dann haben wir den genifft halt dann. Und dann ging es übers Niffen.
Warte, was war NIF nochmal? Das sagt man
nicht invasive Ventilation, aber kommt so eine Maske aufs Gesicht geschnallt.
Ach so,
und
die,
dann so wird dir geholfen, ohne dass irgendwas
die,
in deinem Hals ist.
Aber nicht nur Sauerstoff oder ist die mit Druck? Ist die so CPAP?
Genau, ja, das ist schon, das kann alles. Das ist wie ein normales Beatmungsgerät. Das kann dich unterstützen oder deine Atmung schon übernehmen, aber es ist halt so,
die
hängt
weiß
halt
ich.
Eine Riesenmaske in der Phrase. Diese,
alles abgedichtet, gell?
Genau,
ja, ja, dann
mit diesem Kopfgurt.
Mhm.
Genau, und so, das haben wir dann bei ihm gemacht. So, das ging dann auch ganz gut. Das hat ihm dann halt geholfen. Er war ja eh schon in diesem, halt im Weaning, in diesem ASB-Blablabla-Modus.
Ja, ja gut, aber das ist ja auch sowas, das ist ja so ein Erfahrungswert, wenn du mal viele Patienten, sag ich mal in Anführungszeichen, fixiert hast, dann weißt du ja, genau, dann weißt du ja, dass dann passiert dir das nicht mehr und eigentlich hätte auch der Pfleger oder die Schwester nochmal drüber gucken müssen.
Ja, das kam nämlich dann nachher raus, weil ihre Seite war der Arm gar nicht festgebunden.
Oh, okay.
Also niemand weiß nachher, welcher Arm benutzt wurde, aber also das...
Ja gut, das ist...
Aber das ist krass. Sowas, also ich habe das tagelang mit mir rumgetragen und dachte mir echt so, scheiße, ey. Das war so ein netter Tag, weißt du, war so ein lockerer Tag. Ich habe mich mit der halt unterhalten und dann halt so eine Kleinigkeit übersehen. Oder mich mit ihr so gut unterhalten, dass sie halt auch nicht genau geguckt hat, was ich jetzt mache. Oder weil der Rest gut lief, passiert dann sowas. Oder auch mal woanders.
Ja, aber jetzt ist Schluss mit so Geschichten. Ja, wir brauchen jetzt irgendwas Fröhliches.
Ja, ich wollte eigentlich mal von dir hören, was du so für Fehler gemacht hast.
Naja, ich habe, also ich kann jetzt mal nicht so schlimmen Fehler erzählen. Da habe ich, also ich glaube, es war erstes Ausbildungsjahr, wo ich dann subkutan spritzen durfte.
Ja.
Und dann bin ich, das war auf der Wochenstation, das weiß ich noch, oder auf der Gyn, dann habe ich die Spritze so reingejagt. Da habe ich immer so, ich dachte, das ist gut, wenn ich die Hautfalte nehme und zack, die das Fragmin oder Heparin oder was es auch immer war, injiziere. Und dann kam ich am nächsten Tag in das Zimmer und dann sagte die eine Frau so, das ist jetzt die, sie haben das gestern so reingehauen bei mir, schaut sie mal da meinen Bauch an. Und dann war ich ein Riesenhämatom, ja. Und total verhärtet, ja, also total, und dann,
wie so ein Dartpfeil.
Ja, also, und rein, ich dachte halt, hey, schnell und zackig und dann ist es rum.
Ja.
Ja, das weiß ich noch, es war mir unangenehm, aber es war jetzt nicht wirklich was Schlimmes. Ich weiß noch, oft intensiv, eine Sache fand ich auch schlimm, ist mir auch lange nachgegangen. Wir hatten ja Hirndruckpatienten oder in Deckel der Patienten.
Ja, oh krass.
Ja, genau. Und dann
Deckel, also Kopf auf.
Also halt ein Knochenteil entfernt und dann halt nur so eine Schutzdings.
So eine Regenplane.
Ja, so ein Watteverband, bis halt das Gehirn wieder, bis halt der Hirndruck wieder abgeschwollen ist, genau. Und dann musste ich irgendwie, die hatte einen Arterenol-Perfuso, ich weiß nicht, nimmt man das noch, genau?
Ja.
Und es ist ja, ja, oder das kann sein, dass es jetzt anders heißt oder so. Doch. Und dann, das ist ja auch, das reagiert ja total sensibel. Also das ist ja, wenn du das kurz ausmachst, ja, du musst ja, da gab es ja, glaube ich, auch irgendwie so ein System, du hast ja, glaube ich, immer zwei Perfusoren damit gehabt und hast das dann so angeglichen.
Man darf nicht mal die Spritze hochheben, das ist mir nämlich auch mal passiert, wenn ich das kurz hochgehoben habe.
Genau, und dann ist mir auch, also dann musste ich die, irgendwas habe ich, also jedenfalls ist der Blutdruck ziemlich hoch gegangen, ja. Also das mit dem Druck, ich habe, weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, ja. Ich habe es dann auch wieder hingekriegt, ja, aber ich werde es nie vergessen. Ja, das war so eine kritische Situation und ich, es war kein Arzt, das ich musste das alleine machen praktisch. Es ging nicht anders. Und es war mir so arg, es war für mich voll schlimm.
Yeah.
Ja, weil ich meine, schon Hirndruck, ja, dann ist es nicht so positiv, wenn der Blutdruck, weißt du, wenn du da noch ein 180er oder 200, ich glaube über 200, ich weiß es nicht mehr. Also ziemlich hoch ist der Druck gegangen. Ich weiß, ich habe so geschwitzt und ich war so froh, als der dann nachher wieder, als alles wieder okay war.
Ja, das, ich hatte genau die Situation auch. Die hat mich, die Schwester hat mich geschickt und gesagt, kannst du bitte da das Noradrenalin wechseln? Dann habe ich die Spritze halt raus. Hab die abgemacht, die neue dran, dann war die aber so verheddert, dann habe ich die kurz so durchgezogen, habe die echt so einen halben Meter höher gehalten, ist wieder eingespannt, alles gut, und dann wollte ich gerade gehen und auf einmal bimmelt der Monitor und ist der Druck halt so von 100 systolisch auf über 200 hochgeschossen, also wirklich bombastisch. Und ich sitze da, ach du Scheiße, und dann wirklich raus und hol die Schwester und sagt, komm schnell, die hat einen Druck von über 200 und die rennt halt mit mir mit, wir kommen dahin. Alles völlig normal. Und dann drück ich so, hä? Kein Witz, gerade war das so. Und die so, ach, du hast ja gerade das Noradrenalin gewechselt, ne? Darfst nicht hochhalten. Musst du abknicken, den Schlauch. Dann wechseln und dann ist es lieber kurz weg und dann kommt's wieder, als wenn halt so ein Bonus kommt.
Genau. Ja, und, ja, also das sind so sehr unangenehme Dinge. Oder einmal ist mir beim Tubus, du musst es ja auch bei den Intubierten, musst du ja auch mal den Tubus umlagern, ja?
Ja. Ich muss gleich was erzählen.
Und dann ist mir der halt, irgendwie habe ich den nicht richtig befestigt oder irgendwas und dann ist der auch, also die hätte sich beinahe der wäre halt beinahe rausgerutscht. Er hing da noch so, man konnte ihn dann wieder reinschieben, der Kaffdruck war auch nicht richtig, dieses Ding drumrum war, also der war nicht.
Der Kaff
war nicht, wie heißt denn das? Aufgepumpt genug, sagt man das?
Ja, unter Spannung.
Zu wenig Spannung. Und dann ist er halt rausgerutscht und das war mir auch so unangenehm. Dann musste ich da zu dem Oberarzt, den ich eh nicht leiden konnte, oder vor dem ich so Schiss hatte, ja. Und ich so, der ist, glaube ich, der Tubus ist rausgerutscht. Der so, was? so unangenehm.
Ja. Ich habe auch mal so eine Patientin extubiert gehabt und ich habe auch, die Schwester hat das halt gesehen. Und dann hat die gesagt, drück den Alarm. Hab ich auch einen Alarm gedrückt. Und dann kam auch so ein Arzt rein und so, ist das jetzt eine Übung oder ist wirklich was passiert? So voll gemütlich. Und ich so, die hat sich real extubiert da drin.
Und dann?
Ja, dann mussten die sich erstmal umziehen, weil es war auch Covid-Patientin. Und dann war die Schwester, aber die hatte den Tubus raus und dann hing der Tubus aber in dem Verband fest, der den hält.
Ja.
Und dann ist die Schwester quasi hin, hat schnell einen Bolus von dem Betäubungsmittel gegeben und hat den Tubus einfach wieder reingesteckt. Und hat dann wahrscheinlich, entweder der war noch ein bisschen drin oder sie hatte das richtige Loch getroffen.
Okay, er war wieder.
Und war wieder drin, ja. Kam CO2 zurück, also sichere Lagekontrolle. Und ich weiß, das ist so witzig, weil die ist eine ganz junge Covid-Patientin, die halt beatmet war. Die war echt 28 oder so, irgendwie sowas. Und die war dann irgendwann wach. Ich habe die nach 2 Wochen dann da gesehen. Es war so krass auch. Der Moment, in das Zimmer zu gehen. Und die sitzt da so wach am Bett und ich gehe so rein. Hallo! Und sie guckt mich so an. Wer bist du? Aber ich kenne sie ja voll gut. Ja, also ich habe sie ja in allen Formen
so
und Farben betrachtet. Und gewaschen und so, weißt du. Und die weiß gar nicht, wer ich bin. Das ist so verrückt auch.
Ja, jetzt mal kurz eine Frage zu Covid.
Ja.
Also es gibt sie wirklich, die jungen Beatmeten.
Ja, klar. Nicht so viele jetzt im Vergleich zu den anderen, aber klar gibt's die. Ich habe einige junge Patienten auch geholt mit dem RTW, wirklich mit enormer Atemnot und ganz schlechter Sättigung, die echt daheim so saßen und schon da ewig Corona halt hatten und haben gesagt, ich bleib natürlich daheim, aber dann irgendwann ging es halt nicht mehr.
Okay.
Also klar, auf jeden Fall, die gibt's.
Mhm. Ja, man hört ja immer nur, weil ich dann von einer gehört hatte, die gesagt hatte, ja, sie hätte die direkte Quelle und es wäre, das gibt's so nicht. Und ich arbeite ja, da ich ja jetzt nicht mehr im Krankenhaus arbeite, habe ich ja keine wirklichen echten Infos, weißt du? Also ist es wirklich so? Ja.
Nee, doch. Also echt, klar, das ist schon, es ist, ich traue da den offiziellen Informationen schon.
Ja, ich auch.
Ja, und wenn, da gibt es schon einfach, auch bei jungen Leuten, einfach ein erhöhtes Risiko. Klar, es trifft wenige, aber ich habe das gesehen.
Mhm.
Also mich glaubt es.
Mhm.
Ja, aber viel krasser eigentlich noch ist auch jetzt zu sehen, wie die dreifach Geimpften, die jetzt erkranken, jetzt auch richtig krass Lungenprobleme danach
jetzt
haben.
Jetzt doch. Also auch, du meinst, also ja, auch die nicht intubierten, oder?
Genau, ja, die keinen klassischen schweren Verlauf haben oder ohne Krankenhausaufenthalt und dann aber doch echt niedergeschlagen sind durch diese Erkrankung, diese anderthalb Wochen richtig down.
Mhm.
Und jetzt teilweise auch, also ich hab Freunde, die können jetzt keine Treppen mehr richtig steigen. Okay. Und die sind dreifach geimpft, ne? Mhm. Also wahrscheinlich halt die andere Variante jetzt, Omikron. Naja, aber mehr dazu im sehr empfehlenswerten Podcast von NDR Info, das Coronavirus-Update. Das kann ich nur empfehlen, das höre ich mir regelmäßig an mit dem Drosten. Das finde ich sehr cool.
Okay.
Da wird sehr gut das eigentlich alles beleuchtet. Naja. So viel zum Thema Fehler. Boah, jetzt haben wir so viel.
Aber wirklich, jetzt ist schon lang. Es ist jetzt ganz schön. Guck mal, jetzt haben wir so lange nicht mehr und es ist so gleich so ernst. So,
es wird gleich morgen die Kündigung hier rein.
Oh, echt?
Nee, aber das glaube ich nicht.
Weiß ich jetzt nicht. Nee, also letztendlich ist es ja. Tatsächlich ist es, wie du sagst, es ist auch. Ärzte, Rettungssanitäter, Schwestern müssen ja üben, gell?
Ja.
Also du kannst. Und es ist ja immer eine erfahrene Kraft dabei. Das ist, ja.
Ja. Gut, und das waren jetzt auch alles aber Sachen, da war ich jetzt nicht nur oder nicht direkt immer schuld, so, weißt du? Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie aus Versehen da jetzt ein Organ verletzt hätte oder so. Aber es sind halt so kleine Sachen, die immer noch mal gut gehen, weil ja gewisse Sicherheitsmechanismen auch greifen. Und ich meine, nicht selten war ich auch mal jemand, der gesagt hat, Leute, guck mal hier kurz und dann ist was aufgefallen und so. Ich meine, deshalb ist man ja nicht alleine in einer Patientenbehandlung in unserem Fall und ist da als Team. Und das ist eigentlich cool und beruhigend zu wissen. Ja, um das jetzt nochmal positiv abzufedern.
Mhm. Ja, jetzt, jetzt brauchen wir irgendwie ein anderes Thema oder irgendwas. Thema.
Ich wollte die Personalausweisgeschichte erzählen.
Okay. Von dir oder was?
Ja, ganz anderes Thema, Personalausweis. Nee, tatsächlich nicht. Der ist abgelaufen. Und zwar schon seit 2,5 Jahren. Da fragt man sich, wie kann man mit einem abgelaufenen Personalausweis leben? Ich sag, die viel interessantere Frage ist, wie schafft man es mit einem abgelaufenen Personalausweis in Kroatien Urlaub zu machen?
Wann warst du in Kroatien?
So Mitte, Ende letzten Jahres.
Okay.
Da war ich mit Leuten aus der Notfallsanitäterklasse im Kroatien-Urlaub. Das war übrigens ein sehr krasser Urlaub. Und da bin ich echt an der Grenze.
Positiv oder negativ krass?
Das ist das Thema eines anderen Podcasts.
Okay.
Auf jeden Fall bin ich an die Grenze von Kroatien da geweckt worden. Und hab da echt meinen Ausweis rauskramen müssen halt aus dem Koffer, aus dem anderen Auto. Natürlich, Timo, ne? Haben sie erstmal alle aufgeregt über mich da nachts um 5. Und dann halt den Ausweis hin und der Polizist an der Grenze guckt den so an. Abgelaufen. Also halt, it's expired, hat er gesagt. Ja, sie können nicht, müssen umdrehen. Und ich war da schon so, ach du Scheiße. Und die haben mich natürlich alle angeguckt. Timo, du Sau,
ja,
du
Ausweis
hier. Und dann hat die halt vorne am die gefahren ist, hat gesagt, oh, bitte, bitte, is there no way? Und hat sie halt da mit viel Überredungskunst den dazu gebracht, dass er uns einfach durchfahren lässt. Aber ich habe dann quasi mal recherchiert im Internet, hat gleich gesehen, ja, rein kommst du in so ein Land immer easy, aber halt raus nicht mehr. Ja, weil die wollen die Touristen im Land halten. Also der Tourismus ist ja gut fürs Land und deshalb sagen die eher so, ja, kommt rein. Und dann halt beim Raus gibt es ja keinen Grund mehr.
Leider noch mal 3 Wochen bleiben.
Ja, irgendwie sowas, ja genau. Und ich musste dann echt so, wir waren da bei Split, weißt du, wo das ist in Kroatien? Also ja. Ganz, ganz unten sozusagen. Und in Zagreb ist die einzige deutsche Botschaft. Und da musste ich da echt, mussten wir halt so einen ewigen Umweg machen dann.
Ach du Scheiße.
Und da so ein Ersatzding beantragen, ja. Und was ein Heckmeck. Und damit konnte ich dann über die Grenze. Also das war so eine Last. Und das ist echt krass, dass es dann trotzdem noch geklappt hat. Also es hat viel, der ganze Urlaub über war dann auch immer so eine Spannung, ob ich jetzt raus kann.
Ja, ja, ja. Ach du Scheiße.
Weil die am Konsulat, ich habe dann mit der an der Botschaft telefoniert und die hat gesagt, kommen Sie auf jeden Fall, Sie kommen hier nicht raus ohne. Ja. Es gibt keinen Weg sonst. Ja. Die lassen Sie nicht, die müssen das hier machen. Und es war halt echt so, wir waren, wollten am Sonntag heim, also so Montag heim. Mhm. Und dann waren wir echt, am Wochenende ging es ja nicht. Und dann am Montag echt am Abreisetag dahin, in der Hoffnung, dass das klappt. Und auch da ganz viele arme Seelen da getroffen, die alle aus irgendeinem Grund aber halt so bestohlen wurden. Ja. Oder, und dann nicht mehr ausreisen konnten. Ist doch verrückt, oder? Schon dabei krass. Hast du ja deinen Führerschein da und so Sachen. Naja.
Ja, schon krass.
Ich habe auf jeden Fall den Zorn der Mitreisenden geerntet. Und auch jetzt.
Kann ich jetzt irgendwie aber auch verstehen.
Ja, ja.
Oder auch nicht.
Ich dachte, das auch. Das kommt ja noch dazu. Ich wusste, der ist abgelaufen.
Aber du dachtest, es wird schon.
Ich dachte mir, ja, komm, ich habe einen Führerschein. Und tatsächlich ist es auch so, innerhalb des Schengen-Raums, weiß ich jetzt seitdem.
Was ist Schengen?
Ja, das ist so ein gewisser, das ist einfach ein festgelegter Schengen-Raum.
Schengen-Raum.
Bevor ich jetzt irgendeinen kompletten Mist erzähle, muss ich das mal kurz googeln, weil ich habe schon wieder vergessen. Schengen-Raum. Aber es ist auf jeden Fall einfach so, ist nicht Europa, sondern...
Aha. Ja, warten nur.
Also eine Gemeinschaft derjenigen Staaten, unter denen systematische... Personengrenzkontrollen im Regelfall nicht mehr stattfinden. Genau, also Schengen-Raum ist halt, da kannst du eigentlich über die Grenze ohne.
Das war doch eh mal so, gell? Das wurde jetzt aber wieder eingeführt. Das war doch eine Zeit lang so, dass du ohne.
Ja, genau. Und halt innerhalb dieses Raums geht es wohl auch mit dem Führerschein.
Okay.
Aber halt nicht nach Kroatien, weil die sind nicht mehr in diesem Schengen-Raum. Ja, ja. Das klingt auch wie so ein medizinischer Begriff.
Der Schengen-Raum.
Wie der Douglas-Raum.
Ja.
Der merkwürdige Raum da.
Ja, natürlich weiß ich, was das ist. Also.
Ja. Und dann jetzt, vor ein, zwei Wochen habe ich den neu beantragt, weil ich den für meine Prüfung, zur Anmeldung der Prüfung muss ich da auch meinen Passport zeigen, der ist immer noch abgelaufen gewesen. Das ist natürlich erst, meine Klassenkameraden das erfahren haben, die waren natürlich so, alter Timo, wie kann es sein, dass du immer noch nicht deinen scheiß Personalausweis erneuert hast und jetzt habe ich den, bin ich zum Amt und jetzt habe ich den so mit gelochert wiederbekommen.
Ja, ja, genau so.
Ja, und jetzt wird er da für mich da bestellt.
Ja, ich habe ja, apropos Prüfung, also du kriegst ja dann eine Urkunde, wenn du...
Ach, du hast ja, nur kurz zur Erklärung, du hast deine Berufsausbildungsprüfungsdingsbums jetzt abgeschlossen.
Genau,
ne?
Also naja, jetzt im Juni.
Ah, ja.
Oder
ja,
Juli.
Ja.
Und das Regierungspräsidium Stuttgart hat so lange gebraucht, bis meine Urkunde überhaupt kam.
Echt?
Also erstmal kamen sie ewig nicht. Irgendwas hat wohl noch gefehlt, was ich aber eigentlich abgegeben habe. Keine Ahnung, irgendwas lief da schief. Und dann haben die mich im Urlaub eingeschrieben, dann habe ich vom Urlaub aus zurückgeschrieben. Jedenfalls kam diese Urkunde ewig nicht. Ja, im Oktober kam die dann irgendwann und stand aber die falsche Schule drauf. Das darf jetzt wohl nicht wahr sein, ja. Ich sollte aber schon mal 50 Euro für diese scheiß Urkunde zahlen, dass ich die überhaupt krieg. Und dann habe ich gesagt, nö, die zahle ich ganz bestimmt nicht. Das ist falsch, habe da eine E-Mail hingeschrieben, keine Antwort. E-Mail hingeschrieben, keine Antwort. Also ich habe einfach keine Antwort gekriegt. Also es ist echt krass. Und dann habe ich, irgendwann habe ich dann versucht, dort anzurufen. Dann kam ich immer nie durch. Und dann hat mir irgendwie die Nummer von irgendeinem Chef gegeben. Da bin ich dann durchgekommen, habe gesagt, tut mir leid, also wenn ich werde zu lange nicht zahlen, bis ich nicht die richtige Urkunde habe. Die Adresse stimmt nicht. Und dann kam tatsächlich am 24.12. und am 23.12. so ungefähr kam meine Urkunde. Also ein halbes Jahr später.
Oh Mann.
Ja, das gibt's doch gar nicht, ja. Und jetzt muss ich die andere noch zurückschicken, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Weil wo die falsche Schule drin steht.
Also habe ich auch gedacht, nee. Urkunde hat sowas von so einem Kindergeburtstag. Das ist nicht so richtig.
Hier eure Delfin-Urkunden. Ja,
genau, ist irgendwie nicht so richtig ernst gemeint, oder?
Echt? Also ich
Urkunde
schon.
Ist wie so, hier deine Teilnahme-Urkunde, so dass du dabei warst. Toll, toll so, gemacht.
Wo sich die Mitarbeiter was Tolles überlegen, als Kind denkst du, ja, okay, schmeißt in irgendein Eck. Nein,
so,
ich finde
so das Wort Zertifikat oder so. Zeugnis, ja, okay, aber so eine Urkunde.
Also ich finde, zum Beispiel Zertifikat ist für mich so abgedroschen. Du kriegst für jeden Scheiß irgendwie ein Zertifikat, weißt du. So.
Desinfektionsschulungs-Zertifikat.
Ich habe zum Beispiel ein Zertifikat, dass ich Corona-Tests abnehmen darf.
Ja, echt?
Aber nicht, ich darf es nicht bescheinigen, aber bei uns auf der Arbeitsstelle darf ich Corona-Tests abnehmen. Zertifikat, ja.
Das Was war so. Da eine Bescheinigung?
Das ist schon spät, gell?
Da muss ich kurz
Ups, gehen. Ja.
Ups.
Wir sind schon lange auf Sendung, oder?
Ja, oh, schon über eine Stunde.
Ach du Scheiße.
Ja, wir müssen jetzt mal Schluss machen, also, glaube ich.
Jetzt hast
Nach
du
all
so
den Beichten und Geständnissen.
Das ist, ich weiß nicht, ist es jetzt heute nicht so vor sich hingeplätschert?
Nee, ich fand's richtig gut heute eigentlich.
Echt?
Es plätschert doch immer so vor sich hin. Es beschwert sich auch keiner, also.
Nee.
Niemand muss sich das anhören.
Vielleicht hört sich auch gar niemand an.
Wir schwätzen einfach ins Nichts. Naja, ich
was,
weiß.
Ist doch was Psychologisches, weißt du?
Doch, weißt du, wer sich's anhört?
Wer?
Mein Praxisanleiter.
Okay.
Also einer der Ausbildungsverantwortlichen, der sagt, fragt echt regelmäßig.
Okay.
Grüße gehen raus an dich. A.R. Und der hört sich das sehr gerne an. Der sagt, das ist eine interessante Perspektive. Die Erlebnisse der Auszubildenden irgendwie zu lernen, ne? Oder davon halt Wind zu bekommen.
Witzig, ja, also gut, dann hat es ja doch ein bisschen Sinn.
Gut. Zum Schluss noch eine medizinische Frage, oder?
Okay, ich an dich.
Wieso?
Ja, weil du,
Dann zück doch mal dein schlaues Büchlein.
Ich zück mal, weil was anderes haben wir ja nicht zur Hand.
Dein Intensiv, Maike Kümmerle.
Muss ich mal, hab ich hier nicht. Hast du nicht irgendwas?
Da unten habe ich so ein paar Fachzeitschriften,
ja, komm,
aber da steht doch, da ist irgend sowas wie Piep. Das kannst du mich da noch fragen.
Pass auf.
Oder oh. Douglas'scher Raum. Ja?
Ah ja. SAB-Stadien. Es ist doch
Supraachialblutung.
Genau. Wie viele Stadien gibt's? Und könntest du Stadium 3 nennen?
Keine Ahnung. Ich kann es mir nur vorstellen, ich kenne es halt vom SAT, dass es da halt verschiedene Schwere gibt, aber SAB-Stadien, also entweder halt wie weit es fortgeschritten ist, also wie groß oder welche Bereiche da eingeblutet sind oder halt welche neurologischen Ausfälle halt da sind.
Okay.
Aber keine Ahnung. Nee.
Das ist, guck mal, das ist schon das Schlimme und deswegen bin ich irgendwie auch froh, dass ich jetzt dem Beruf den Rücken gekehrt habe. Stadium 1, asymptomatisch minimaler Kopfschmerz. Leichter Meningismus.
Boah, da hat mir eine Patientin auch, die hatte tagelang Kopfschmerzen und ist ins Krankenhaus und dann haben die dir einfach eine Schmerztablette gegeben und heimgeschickt. So, und dann kamen wir mit dem Rettungsdienst, da war die tief bewusstlos.
Ich glaube, das hast du mir erzählt, gell?
Ja, und die ist dann auch gestorben. Das war krass, die war gar nicht so alt. Aber wir hatten,
und genau, und das, ich hasse diese Sachen, ja, weil das manchmal der gerade so schmal ist, ja. Ich meine, man hat auch manchmal halt einfach Kopfschmerzen, ja?
Ja, alle, die Kopfschmerzen haben, bitte umgehend ins Krankenhaus.
Nee, nein.
Natürlich nicht. Aber so, ja, das ist halt, ja, kann passieren.
Okay, jetzt Stadium 3 ist aber die Bewusstseinseintrübung, Patient desorientiert, geringes fokales Defizit.
So, und dann würde ich jetzt sagen, Stadium 3 ist mit Bewusstlosigkeit.
Ja, das war doch Stadium 3.
Oh.
Ich habe es einfach schon vorgelesen.
Bam, bam.
Aber was wäre denn Stadium 4?
Ja, ich kann mir vorstellen, da kommt Bewusstlosigkeit, Einklemmungszeichen, Herzblick, Krampfanfälle, enorm steigender Blutdruck, der Cushing-Reflex.
Wir haben hier, steht der Stupor.
Was ist denn das? Oh, warte, Stupor.
Stupor.
Stupor ist auch ein Zauber bei Harry Potter. Ich glaube, das ist so einfrieren, oder? Also wenn man so
ja, ich glaube auch, ja. Könnte sein, Hemiparese, vegetative Störungen.
Stupor ist ein Zustand psychischer, motorischer Erstarrung. Aha.
Und Stadium 5 wäre dann das Koma oder Enthirnungsstarre.
Die habe ich auch manchmal.
Die Enthirnungsstarre. Ja gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt.
Mhm.
Hier, Notfallset.
Komm, ich frag dich jetzt auch noch was.
Nee, der kann unangenehm, weil ich glaube, ich weiß überhaupt nicht. Also ich werde nicht mehr viel...
Wusstest du ja auch.
Ja, aber nur in etwa.
Ja.
Na gut, also. Ist ja auch schon 20 Jahre her.
Suki, was denn Suki?
Suki, ach du Scheiße. Gib mir mal irgendeinen Tipp. Keine Ahnung.
Es ist ein Medis. Es geht um Intubation und dann Medis AA Suki.
Ach du Scheiße, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr.
Was kennst du nicht? Ne? Es gibt auch den berühmt-berüchtigten Suki-Run. Da spritzt man sich das und dann muss man halt so weit rennen, wie man noch kommt, bevor es dann wirkt. So, gibt's wohl unter Medizinstudenten.
Ja, und was ist jetzt
ja,
genau?
Succinylcholin, also Lystenon, das ist ein Muskelrelaxanz, ein depolarisierendes, wirkt als kompetitiver Antagonist am, jetzt weiß ich nicht mehr. Uff. Irgendein Acetylcholin-Rezeptor? Ich weiß es nicht ganz. Mist, jetzt blamier ich mich wahrscheinlich voll. Aber
es
enerviert, also es setzt sich quasi in diesen Spalt, löst dann diesen Rezeptor aus.
Okay.
Die Muskeln kontrahieren nochmal. So, man sieht aus wie Würmer, die unter der Haut laufen, so, weil alle Muskeln so kurz einmal aktiviert werden und danach bleibt es da in diesem Spalt sitzen und hält so für 6 Minuten.
Okay, ich
so,
wollte gerade fragen, wie lange hält es? Ist das wahrscheinlich was
Kurzes? Ganz Kurzes, ja. So für, also für ist schnell. Halt sehr schnell, aber hält auch nur kurz und dann musst du danach ein anderes Muskelrelaxanz geben. Und dann sind halt die Muskeln komplett entspannt. Und so das Gruselige an Succi ist halt, wenn man nur das geben würde, dann würdest du bei vollem Bewusstsein einfach jede Kontrolle über deine Muskeln komplett verlieren. Auch die Atemmuskulatur.
Oh, jetzt hör auf, sowas am Abend. Das ist, oh nee. Das ist schrecklich.
Ja, macht ja niemand. Außer halt, man macht's freiwillig. Beim Succi Run. Ich habe nach Videos gesucht, aber nicht gefunden.
Succi Run, also wer, also.
Wer macht denn sowas?
Das ist so ein Scheiß, echt.
Ja, da brauchst du halt auch, wenn du das machst, so ein Rennen, dann brauchst du ja mindestens genauso viele Leute mit Maskebeutel, die Leute beatmen dann. Bis sie wieder.
Wie meinst du?
Ja, wenn man sich das jetzt einfach nur spritzt und dann losrennt.
Ja.
Und dann guckt, wie weit man kommt. Und dann fällt man halt um, weil irgendwann ist man dann relaxiert. Ja. Muss ja beatmet werden.
Ja, aber 6 Minuten, ja gut, genau. Also genau, 6 Minuten dauert es, und dann geht's wieder weg, oder?
Muss
halt
aber 6 Minuten beatmet werden.
Ja. Ach du Scheiße, wie krass. Ja gut, Succi Run, ja gut, viel Spaß damit.
Gut,
okay.
Ja, also mega. Gut. Dann war's das wieder.
Hoffentlich jetzt nicht so langweilig. Irgendwie kam es mir zu langweilig vor, aber wir haben so wenig gelacht, sonst lachen wir so viel oder haben so makabre Geschichten.
Aber wir haben schon gelacht.
Ja, haben wir schon.
Naja, gucken wir mal.
Wir werden sehen.
Ich schlafe erst noch eine Nacht drüber, ob man das überhaupt veröffentlichen kann. Schick's einfach meinem Praxisleiter, der soll sagen, ob man das machen kann. Gut.
Okay.
Dann wünschen wir euch ein schönes,
schönes Abend.
Mal.
Wo ihr, Wochenende ist auch jetzt rum.
Wochenende.
Genau, also dann,
Tschüssikowski.
Tschüssikowski. Tschö mit Ö.
Auf Wiedersehen.
Und Tschüsseldorf. Tschüss.